große Chancen entstehen. Dass man schnell handeln kann, das haben wir übrigens ja, um das Gasbeispiel und das Energiebeispiel zu nehmen, erlebt. Die Zeitenwende, die der damalige Bundeskanzler ausgerufen hat, hat ja zur Konsequenz gehabt, dass wir in Rekordzeit von den Gaslieferungen der Russischen Föderation unabhängig wurden. Man kann also, wenn man will und schnell handelt, tatsächlich auch große Veränderungen in kurzer Zeit herbeiführen.
Da spielt auch China eine große Rolle. Die stellen sich gerade freundlich so ein bisschen an die Seite und tun so, als seien sie die idealen Partner, verglichen mit Trump und Putin. Wie misstrauisch sind sie da?
Man muss die Diktatoren dieser Welt immer mit Misstrauen beobachten. Aber es gibt ein Interesse Chinas, ein exportorientiertes Land, das ja auch seine wirtschaftlichen Probleme hat, braucht einen funktionstüchtigen europäischen Markt. Deshalb hat China ein ganz rationales Interesse. Und wir sollten auch ein rationales Interesse daran haben, dass unser Markt für China offen ist. Denn dann ist auch der chinesische Markt offen für uns. Das heißt nicht, dass man die chinesische Politik befürworten muss. Das heißt auch nicht, dass man keine Kritik an Xi Jinping und seiner Regierung üben darf und den Methoden, die anwenden. Aber dass man pragmatische Vernunft walten lassen darf, das ist so.
Herr Schulz, lassen Sie uns doch mal eine kleine Reise in die Zukunft machen. Und lassen Sie uns bitte positiv draufschauen. Also Sie stellen sich erstmal das Bestmögliche vor, was wir in einem Vierteljahrhundert in diesen Punkten, die wir gerade besprochen haben, erreicht haben könnten. Springen wir mal 25 Jahre vor ins Jahr 2051. So wahnsinnig viel ist das eigentlich gar nicht. Wenn man das nämlich zurückspringt, dann wären wir im Jahr 2001 und daran können sich ja noch sehr viele erinnern. Also das Gleiche jetzt nach vorne ins Jahr 2051. Nur so kurze Visionen von Ihnen. Gibt's die NATO noch?
In veränderter Form eventuell, aber es wird in jedem Fall ein europäisches Verteidigungsbündnis geben.
Und die EU?
Die wird dann stärker sein als je zuvor.
Was ist mit der Ukraine? Wird's die noch geben?
Vielleicht als Mitglied der Europäischen Union bis dahin. Ich glaube, es wird sie in jedem Fall geben.
Wird Demokratie die vorherrschende Staatsform sein im Jahr 2051? Was glauben Sie?
Die Entscheidungen fallen jetzt in diesen Jahren. Wenn es gelingt, die autokratische Entwicklung in den USA zu bremsen, wenn die Midterm-Wahlen so ausgehen, wie man das erhoffen muss, nämlich dass die Demokraten sie gewinnen und in den USA eine Gegenmacht gegen diesen Mann im Weißen Haus Gestalt annimmt und Macht gewinnt, dann glaube ich, dass die amerikanische Demokratie überleben wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Demokratien in der Welt richtig kämpfen müssen. Aber da sind Leute wie Herr Carney zum Beispiel oder auch der australische Ministerpräsident Albanese, die Partner, die sind stark und die sollten wir dann auch in unserer Kooperation mit denen als Bündnispartner nehmen und die Zusammenarbeit vertiefen.
Dann müsste sich der Zeitgeist aber ein bisschen gedreht haben, denn Demokratien sind komplizierte Gebilde. Sie verlangen auch von den Bürgerinnen und Bürgern mehr, als im Moment viele glauben geben zu können, weil sie sagen, wir möchten lieber jemanden, der vorne weggeht, der unsere Probleme löst, das Schwarz-Weiß-Denken. Alles ist einfacher, wenn man sich nicht große, komplizierte Gedanken macht und ansonsten schalten wir ab und machen das Radio nicht mehr an, weil wir diese ganzen Probleme nicht mehr hören wollen. Das ist ein Trend, der sich in der ganzen Welt ein bisschen durchsetzt. Müsste der sich umdrehen?
Absolut. Aber dieser Trend, der existiert ja nicht nur bei uns und weltweit, sondern er hat ja auch eine Ursache. Die Ursache ist die weltweite Ungleichheit zwischen Kontinenten und innerhalb von Bevölkerungen. Wenn diese Tech-Milliardäre in den USA, jetzt ist einer von denen auf dem Weg, der erste Billionär zu werden, einen Reichtum anhäufen, der ja schon obszön ist, und gleichzeitig immer mehr Menschen, auch gut verdienende in Industrienationen am Monatsende, das Geld zusammenkratzen müssen, um die Miete bezahlen zu können. Wenn wir diese Ungleichheit nicht beenden, dann wird die Demokratie genau dadurch gefährdet. Dann wenden die sich diesen Verführern zu. Und deshalb glaube ich, dass der Kampf gegen die Ungleichheit der Kampf für die Demokratie ist.
Die CDU, allen voran der jetzige Kanzler, finden ja, die Deutschen meckern zu viel, sind zu viel krank und arbeiten nicht hart genug und nicht lang genug. Den letzten Punkt können Sie als SPD-Mann natürlich nicht so einfach unterschreiben. Aber das mit dem Meckern und mit der schlechten Laune der Deutschen, das hat auch schon SPD-Kanzler Olaf Scholz geärgert. Was ist da los? Wie sehen Sie das?
Naja, Olaf Scholz hat das mit Blick auf die Rechtsextremen und deren destruktive...
Er hat auch gesagt, dass die Deutschen, dass es den Deutschen eigentlich viel besser geht, als die allgemeine Stimmung immer ist.
Also die Zitate, die Sie eben da aus der Union die Deutschen sind unzufrieden und wir müssen länger arbeiten und das wird alles zu viel krank geschrieben. Wenn ich diesen Unsinn höre, da kann ich schon verstehen, dass die Leute anfangen zu meckern. Vielleicht machen wir es mal umgekehrt. Fragen wir mal, warum haben die Leute eigentlich diese Unzufriedenheit? Und warum drücken sie das durch Meckerei aus? Die Menschen haben in zunehmendem Maße Angst. Sie haben Angst vor Krieg. Sie haben Angst vor Abstieg. Sie haben vor allen Dingen, das begegnen mir jeden Tag, Angst davor, dass ihre Kinder und Kindeskinder nicht die Sicherheit haben, die meine Generation haben durfte. Es ist genug Geld unterwegs, es ist aber nicht gerecht verteilt. Sichere Mieten, gute Qualifizierung, sichere Arbeitsplätze, Würde im, ein würdiges Leben im Alter, aber auch gute Aufstiegschancen, das ist das Beste, um der Meckerei zu begegnen. Deshalb würde ich also Politikern, die sich über das Volk beschweren, raten, fragt nach den Ursachen des Meckerns und beschwert euch nicht über die Bürger.
Sagt Martin Schulz, der frühere Präsident des Europaparlaments, im ARD-Interview der Woche. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Hörempfehlung für Sie.
Kreislaufwirtschaft ist für mich das A und O der Nachhaltigkeit.
Im ARD-Klima-Update geht es nicht nur um Worte, sondern um Taten.
Wir wollen unsere eigene Energie erzeugen und die möglichst effizient nutzen.
Wir zeigen, wo es noch hapert.
Leider geht es viel zu langsam. Es ist so, dass viele politische Entscheidungen auch halbherzig bleiben.
Welche Ideen könnten helfen?
Früher hätte man so ein Haus abgerissen. Heute sieht man das Potenzial und erkennt, dass dieser Rohbau eben noch eine lange Lebensdauer hat.
Das ARD-Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Wir wollten verstehen, was diese Aufforstung von künstlichen Waldgebieten zum Ausgleich von CO2-Emissionen bedeutet. Und Brasilien ist da tatsächlich der größte Player und haben uns das vor Ort angeschaut. Und was wir gesehen haben, hat uns, gelinde gesagt, stutzig gemacht.
Grileiros, empresários do ramo da silvicultura se apropriaram.
Das hier ist André Alves da Sousa. Er ist Anwalt und er berichtet, für die Aufforstung raubten die Plantagenbetreiber den Menschen das Land. Und wenn sich die Menschen aus den Gemeinden wehrten, werde es für sie gefährlich.
Das ARD-Klima-Update. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Hier ist die ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Gleich nach den Nachrichten um 4 Uhr geht es hier weiter bei uns im Programm noch bis 6. Und wir blicken gleich nach 4 Uhr auf die Lage in Minneapolis nach erneuten tödlichen Schüssen durch ICE-Beamte. Wir haben dazu auch ein Gespräch mit unserer Korrespondentin in Washington im Programm. Und wir fragen danach, kommt jetzt ein Preiskampf bei den E-Autos, nachdem es die umstrittene Kaufprämie der Bundesregierung geben wird? Und natürlich, wie immer an dieser Stelle, der erste Blick auf das Wetter von heute. Wenn Sie mögen, bis gleich. We'll be right back.
4 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist erneut ein Mensch von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann. Bereits vor knapp 3 Wochen war dort eine Frau getötet worden. Nina Barth, WDR Washington.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz richtete sich auf einer Pressekonferenz direkt an den US-Präsidenten. Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Der Bundesbeamte habe in Notwehr gehandelt. US-Präsident Donald Trump attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an.
Die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges sollen in einer Woche in Abu Dhabi weitergehen. Ein US-Vertreter sprach von einem guten Zeichen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte die erste Runde des Treffens als konstruktiv bezeichnet. Überschattet wurde es von neuen russischen Angriffen auf die Ukraine. Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Das Schiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Ursache für die Havarie ist unklar. Die deutschen Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Halbfinalkurs. Das Team gewann im dänischen Herning gegen Norwegen mit 30-28. Für den Einzug ins Halbfinale fehlt noch ein Sieg. Die nächsten Gegner sind Dänemark und Frankreich.
WDR aktuell aus der Region.
In Düsseldorf geht es seit gestern um nachhaltige Mode. Im Rahmen der Düsseldorfer Fashion Days präsentieren Designer aus der Region mehrere Tage ihre Kreationen. Olga Thomashoff, WDR Düsseldorf.
Nachhaltige Kleidung, Deko und Schmuck von 25 Designern aus der Region, unter anderem aus Düsseldorf und Köln. Das ist das Konzept des Pop-up-Markt Sustain im Theatermuseum am Hofgarten. Außerdem wird auch eine Green Fashion Tour angeboten. Im Hop-on-Hop-off-Bus werden nachhaltige Projekte und Spots in Düsseldorf angefahren, zum Beispiel ein Second-Hand-Laden und ein Geschäft mit recyceltem Schmuck. Die Düsseldorfer Fashion Days laufen noch bis zum 28. Januar.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, zum Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Attendorn bis plus 1 Grad, in Gummersbach bis 2 und in Oberhausen bis 3 Grad. Am Montag Schneefall minus 2 bis plus 2 Grad. Und das war WDR aktuell.
4:03 Uhr. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und die B42 Koblenz-Bonn, hier ist der Tunnel Oberdollendorf wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr noch gesperrt. Das war's vom Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio hier noch bis 6 Uhr. Wir blicken zunächst in die US-Großstadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Dort wurde ein Mann bei Protesten von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat. Jan Oppel berichtet aus den USA.
Schüsse in Minneapolis.
Oh shit!
Abgegeben von Einsatzkräften der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sie treffen einen 37-Jährigen, dieser erlegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Wie viele Einwohner dieser Stadt, wie viele weitere Amerikaner müssen sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation beendet wird? Wie viele Leben müssen noch verloren gehen, bevor diese Regierung erkennt, dass ihre politische Weltsicht nicht so wichtig ist wie amerikanische Werte? Nach Angaben des Heimatschutzministeriums soll der getötete Mann eine Schusswaffe mit 2 Magazinen bei sich gehabt haben. In den sozialen Medien meldete sich der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu Wort und forderte die Trump-Regierung auf, den Einsatz von ICE sofort zu stoppen. Es ist bereits der 2. Tote innerhalb weniger Wochen. Anfang Januar hatte ein ICE-Mitarbeiter die 37-jährige US-Amerikanerin Renee Good in ihrem Auto erschossen. Seitdem gehen jeden Tag Tausende auf die Straße. Immer wieder kommt es dabei zu Auseinandersetzungen.
Jan Oppel informierte über die aktuelle Lage in Minneapolis und die Diskussion über das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE hat vorhin meine Kollegin Nina Zimmermann mit unserer USA-Korrespondentin Nina Barth gesprochen und sie zuerst gefragt, wie es zum gewaltsamen Tod des Mannes in Minneapolis kam.
Ein Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei, Border Patrol, hat einen Mann erschossen in Minneapolis. Es gibt ein Video, da ist zu sehen, wie mehrere Bundesbeamte den Mann niederringen und dann fallen Schüsse. Offensichtlich war dieser Mann bewaffnet. Der Polizeichef von Minneapolis hat gesagt, dass er einen legalen Waffenschein hatte. Aber was nicht zu sehen ist auf dem Video, das ist, ob der Mann versucht hat, diese Waffe zu ziehen. Also da sind noch Fragen offen. Klar ist, das sieht man, dass der getötete Mann zu Boden gebracht worden ist von mehreren Bundesbeamten. Und offensichtlich war diese Einwanderungspolizei ICE gerade dabei, jemand anderen festzunehmen. Er ist da angeblich dazwischen gegangen, aber da sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Tod von Renee Good vor 2 Wochen hieß es dann Notwehr. Und die Ministerin Kristi Noem sucht schnell nach Gründen und auch Schuld beim Opfer. Wie ist es dieses Mal? Wie reagiert die Trump-Regierung, das zuständige Heimatschutzministerium?
Ja, sehr ähnlich. Auch die Heimatschutzministerin Kristi Noem hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat was zu den anstehenden großen Stürmen hier am Wochenende gesagt, aber dann auch zu den Schüssen in Minneapolis. Und sie hat gesagt, dass der getötete Mann, ein 37-Jähriger ist das, dass der einen Akt von inländischem Terrorismus begangen hat. Die Person, die mit Waffen und Munition versucht hat, eine Strafverfolgungsmaßnahme zu verhindern, hat einen Akt inländischen Terrorismus begangen, so hat sie das ausgedrückt. Und es gab davor auch schon eine Pressekonferenz mit einem hochrangigen Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei. Und der hat gesagt, die Situation sieht ganz so aus, als ob der Getötete maximalen Schaden anrichten wollte und Bundesbeamte massakrieren wollte. So hat der das ausgedrückt.
Und es ist ja ohnehin schon eine sehr sensible, eine heikle Situation dort in dem Bundesstaat. Wie reagieren denn allen voran der Gouverneur von Minnesota und auch der Bürgermeister in Minneapolis?
Ja, auch die haben beide eine Pressekonferenz heute gegeben und beide waren sichtlich erschüttert. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der hat sich direkt an US-Präsident Donald Trump gewandt. Er hat gesagt, Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Die säen Chaos und Gewalt. Und Tim Walz hat auch noch gesagt, dass das, was jetzt passiert ist, dass das endgültig zeigen muss, dass es jetzt genug ist. Und der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, der hat gefragt, wie viele Bürger, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation endlich beendet wird.
Was könnte diese weitere Eskalation jetzt auch für die Stimmung in der Stadt dort bedeuten, für die Menschen, für die Bewohner? Gehen die nach dem Tod des Mannes jetzt auf die Straße, jetzt erst recht? Traut man sich das überhaupt?
Ja, also im Moment sehen wir Bilder aus Minnesota. Da haben sich viele Menschen versammelt in der Nähe, wo der Mann erschossen worden ist. Vor ein paar Stunden kam von der Grenzschutzpolizei auch Pfefferspray und von der Einwanderungsbehörde auch Pfefferspray zum Einsatz. Aber im Moment scheint es da ruhig zu sein. Und es ist auch so, dass sowohl Tim Walz als auch der Bürgermeister von Minneapolis die Menschen dazu aufgerufen haben, friedlich zu bleiben. Dagegen hat Donald Trump auf Truth Social sich zu Wort gemeldet und er hat sowohl dem Gouverneur als auch dem Bürgermeister vorgeworfen, dass sie, und jetzt zitiere ich wörtlich aus diesem Truth Social Post von Trump, dass sie mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand anstacheln. Also so hat Trump das formuliert. Aber wie gesagt, beide, sowohl der Bürgermeister als auch der Gouverneur, haben an die Einwohner appelliert, friedlich zu bleiben.
Der Gouverneur Tim Walz ist natürlich uns auch hier bekannt, weil er damals mit Kamala Harris als US-Vizepräsident im Rennen war und verlor. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum ist das immer noch und immer wieder Minneapolis in Minnesota? Warum konzentriert das Ministerium die ICE-Einsätze so sehr dort?
Also die Tatsache, dass Tim Walz gegen Donald Trump zusammen mit Kamala Harris angetreten ist, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Das war ein recht schmutziger Wahlkampf und das hat Donald Trump ganz sicher auch nicht vergessen. Aber der Bundesstaat Minnesota ist eben ein demokratisch geführter, auch der Bürgermeister von Minneapolis ist ein Demokrat. Und Minnesota gilt als sehr liberaler Bundesstaat und das ist einfach einer der Bundesstaaten, gegen die Donald Trump vorgeht. Er geht vor gegen demokratisch geführte Bundesstaaten. Das haben wir auch bei anderen Einsätzen von ICE gesehen. Und insofern ist das einer der Bundesstaaten, die Donald Trump ein besonderes Dorn im Auge sind.
Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin Nina Barth aus Washington. Zu den jüngsten Vorfällen in Minneapolis. Dort wurde erneut ein Mann erschossen von ICE-Beamten. Die Frage, fahren Sie ein Elektroauto? Das können sich momentan viele stellen, denn wenn, dann gehört man vermutlich zu den Besserverdienern im Land. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen zumindest, dass es in Haushalten mit einem niedrigen Nettoeinkommen eher weniger bis gar keine E-Autos gibt. Das soll sich nun mit der neuen, aber umstrittenen Förderung ändern. Das will zumindest die Bundesregierung. Wer ein Elektroauto Auto kauft oder liest, kann künftig bis zu 6.000 Euro vom Staat bekommen. Das ist aber der Maximalbetrag und gilt dann für Haushalte mit einem doch recht schmalen Einkommen von bis zu 45.000 Euro und zwei Kindern. Dann braucht man ja schon ein entsprechend großes Elektrofahrzeug. Aber mal ehrlich, bei 45.000 Euro brutto im Jahr und einem dann zu erwartenden Autoneupreis von 20.000 bis 30.000 Euro, wer soll da, Prämie hin oder her, sich so ein Auto eigentlich leisten können? Das kritisieren viele Beobachter, es sei denn, die Preise würden fallen. Kommt ein Preiskampf bei E-Autos? Christine Kilon hat einmal nachgefragt.
Mit der vollen Förderung ist das günstigste E-Auto auf dem Markt tatsächlich für knapp 6.000 Euro zu haben. Doch der Spring aus dem Hause Dacia ist noch eine Ausnahme. Ob Hyundai, Citroën, Mini oder Renault, die preiswerteren Modelle liegen sonst um die 20.000 bis 25.000 Euro. Davon ab geht dann die Prämie und auch Rabatte, die viele Hersteller ohnehin gewähren, erklärt Imelda Labbé, Präsidentin des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller.
Wenn man die zusammen addiert, dann kann daraus ein wirklich sehr interessanter Vorteil für den Kunden entstehen. Und wir gehen auch davon aus, dass sich diese Vorteile im Markt dann auch manifestieren.
Labbé rechnet damit, dass sich die Preise noch bewegen werden. Durch die Einkommensgrenze würden besonders günstigere Einsteigermodelle interessant. Die kommen aktuell vor allem aus dem europäischen Ausland und China. Aber auch die deutschen Hersteller wollen mehr preiswerte Modelle anbieten, sagt Simon Schütz vom Verband der Automobilindustrie.
Und da gibt es ja auch Hersteller, deutsche Hersteller, die angekündigt haben, dass in den nächsten 2 Jahren sowohl Modelle unter 25.000 als auch unter 20.000 Euro auf den Markt kommen.
Der Druck, deutlich mehr E-Autos zu verkaufen, ist für alle Hersteller groß. Sie müssen die sogenannten EU-Flottengrenzwerte für CO2 einhalten. Es drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Deshalb nehmen die Autobauer womöglich auch Einbußen in Kauf. Forscherin und Automobilmarktexpertin Beatrice Keim glaubt, dass es noch weitere Rabattaktionen geben wird.
Denn auf diese Weise kann man dann tatsächlich auch die Kunden, die doch im unteren Bereich des zu versteuernden Jahreseinkommen sind, auch animieren, sie vielleicht doch eher für einen Neuwagen zu interessieren, gerade in einem neuen Technologiebereich, wo man doch vielleicht sagt, naja, wenn ich diesen Mythen glauben würde, die es über E-Autos gibt oder über Gebrauchtwagen im E-Bereich, dann nehme ich doch lieber einen Neuwagen.
Ihr Fachkollege, der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer, zeigt sich da weniger optimistisch. Er befürchtet eher, dass Hersteller ihre eigenen Rabatte reduzieren könnten. Die vermeintliche Ersparnis könnte dann leicht zum Trugschluss werden.
Tja, diese Zahl, die klingt gut, aber wenn man es genau nachrechnet, kann es durchaus sein, dass es weniger Rabatt ist, als er in der Vergangenheit gegeben haben.
Vom Verbraucherzentrale Bundesverband heißt es, man hätte zwar lieber eine Preisgrenze für die E-Autos gehabt, so Ann-Kathrin Beermann, aber die generelle Preisentwicklung könnte für die Käuferinnen und Käufer trotzdem positiv sein.
Es bleibt zu hoffen, dass die Neuwagenpreise langfristig sinken werden, einfach weil die Nachfrage steigt und das in der Regel auch zu einer positiven Entwicklung im Angebot führt.
Das helfe aber vor allem wieder den mittleren und hohen Einkommen. Für die Haushalte mit niedrigem Einkommen bleibe die Hürde weiterhin hoch.
Christine Kielon berichtete über die umstrittene E-Auto-Kaufprämie. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Sonntag, den 25. Januar. Es ist hochnebelartig bedeckt oder stark bewölkt. Nur im Westen gibt es regional Auflockerungen. Vereinzelt etwas Nieselregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr. Ab dem Nachmittag von den Alpen her auf den Süden ausweiten dann gebietsweise leichter, teils mäßiger Schneefall. Die Höchstwerte -3 bis +1 Grad, im Westen und Südwesten 0 bis 5 Grad. Und hier die aktuellen Temperaturen deutscher Städte zur Stunde. In Kiel -2 Grad, Hamburg -2 Grad, Rostock -3 Grad, Hannover -1 Grad, Berlin -3 Grad, Kassel -5 Grad, Essen und Köln -1 Grad, Frankfurt am Main -4 Grad, auch in Erfurt -4 Grad, in Saarbrücken -2 Grad, Nürnberg -3 Grad, Dresden 0 Grad, Stuttgart -3 Grad, Freiburg 1 Grad und München meldet -4 Grad. Und wir schauen noch kurz auf die Uhr. Es ist 4.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Stoffwechselkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Das liegt nicht nur an mangelnder Bewegung, sondern auch daran, dass wir uns viel in Innenräumen aufhalten. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, Tageslicht kann den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Dazu Leon Wager aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Ein piepender Wecker am Morgen. Besonders unangenehm ist der, wenn unsere innere Uhr nicht zu Recht mit dem Wecker einverstanden ist.
Ich bin nicht einverstanden.
Was hilft ist Tageslicht. Es synchronisiert unsere innere Uhr wieder mit dem Tag-Nacht-Rhythmus draußen in der Natur. Eine neue Studie hat nun den ersten direkten Beweis geliefert, dass Tageslicht auch den Stoffwechsel beeinflussen kann. Und hat es damit auf die Titelseite der Fachzeitschrift Cell Metabolism geschafft. Für Erstautor Jan-Frieder Harmsen hätte es besser nicht laufen können.
Ja, also das ist im Grunde so ein Sechser im Lotto, wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Aber es war natürlich auch für das Journal, glaube ich, ein spannendes Thema, wo die wussten, okay, das kann sehr viel Aufmerksamkeit generieren, weil das so nah an der Lebenswelt von vielen dran ist.
Die Forscher der Unis Genf, Maastricht und des Deutschen Diabeteszentrums haben untersucht, wie sich mehr Tageslicht auf den Stoffwechsel von Diabetes-Typ-2-Patienten auswirkt. Das Besondere an der Studie, die Teilnehmer haben sich nicht etwa draußen aufgehalten und sich an der frischen Luft bewegt, sondern saßen einfach nur in einem Raum mit großen Fenstern. Das war bereits ausreichend, um einen Unterschied zum künstlichen Licht zu sehen. Der Blutzucker der Patienten war stabiler, die Fettverbrennung wurde angekurbelt und die innere Uhr, etwa in den Muskelzellen, wurde besser an den Tag-Nacht-Rhythmus angepasst. Verallgemeinern lassen sich die Ergebnisse allerdings nicht. Die Effekte sind bislang nur für Diabetiker untersucht und lassen sich nicht so einfach auf Gesunde übertragen. Das sagt auch Manuel Spitschan vom Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik.
Diese Studie zeigt nicht, dass Tageslicht bei allen Personen und bei allen Erkrankungen einen positiven Effekt hat. Also das muss man ganz klar sagen. Da gibt es eine relativ enge Interpretation. Die Studie wurde mit Typ-2-Diabetes-Patienten gemacht, die älter waren. mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren. Und da ist natürlich das, was man dann als Aussage treffen kann, auf eine allgemeine Bevölkerung begrenzt.
Auch wenn es also noch nicht erwiesen ist, dass Tageslicht auch bei gesunden Menschen den Stoffwechsel verbessert, es kann uns auf jeden Fall dabei helfen, unsere innere Uhr wieder mit der Tageszeit in Einklang zu bringen, damit wir auch wieder besser mit unserem Wecker klarkommen.
Auf in den Tag!
Und vielleicht geht bei Ihnen ja jetzt auch gerade der Wecker zu dieser nicht ganz so schönen frühen Tageszeit an diesem Sonntagmorgen. Tageslicht und der Stoffwechsel, das war Leon Wager aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Wir kommen jetzt zu einem sportlichen Thema. An allen Ecken und Enden fehlen Schiedsrichter, vor allem für die Jugend im Fußball. In Schleswig-Holstein gibt es da einen bekannten Influencer, Pascal Martin, der unter dem Namen Qualle rund 1,4 Millionen Follower hat und für den Schiedsrichterjob wirbt. Jochen Dominikus hat ihn einmal begleitet.
Also bevor das Spiel losgeht, will ich kurz eine Sache loswerden. Spielt vernünftig Fußball, benimmt euch, macht nicht zu viele Faxen und vor allem meckert nicht zu viel, weil wer meckert, er muss halt runterfliegen, okay? Ja.
Gleich ist Anpfiff in der Sporthalle in Ustenfeld. Schiedsrichter und Influencer Qualle steht im Mittelkreis.
Einmal Handcheck geben und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel.
Mehr als 100 Fußballkinder von 10 D-Jugendmannschaften sind gekommen. Wegen des Turniers, aber auch wegen Qualle.
Er ist sehr entspannt, sehr nett. Wir mögen ihn echt gerne und er ist ein sehr cooler Schiri.
Weil er es witzig macht, das Spiel, und ja, er cool zu den Kindern ist.
Und er sieht auf jeden Fall seine Fehler ein, wenn nach dem Spiel, wenn er Videos macht oder so.
Und auch heute läuft am Seitenrand Qualles Kamera. Sein richtiger Name ist Pascal Martin. Mittlerweile hat er über 1,4 Millionen Follower auf TikTok, YouTube, Instagram. Seine Botschaft? Respekt auf dem Spielfeld und der Tribüne.
Klar, also alle Eltern, auch die Leute im Jugendbereich, haben einen wichtigen Anteil mit daran, dass wir ein geiles Fußballspiel haben. Das heißt, ich benehme mich vernünftig, ich gebe mich vernünftig her, ich benutze keine schlimmen Wörter. Und ich glaube, das müssen die Kinder einfach lernen, die Eltern lernen, dass sie einfach Vorbilder sind für die Kinder.
Dass Qualle heute in Ustenfeld ist, hat der Trainer der SG Rot-Blau-Lagedeich Mirko Grund organisiert. Seine Hoffnung, durch Qualle neue Schiedsrichter im Verein zu finden.
Weil wir das extreme Problem haben, vor allen Dingen bei den Jugendspielen, Schiris zu finden. Und wir brauchen Nachwuchs. Und das wird nichts, wenn wir da untätig rumstehen.
Und deshalb gibt es vor dem Turnier noch einen Workshop mit Qualle. Der soll Lust auf das Pfeifen machen. Der 24-Jährige ist gelernter Erzieher und lebt in Fürth im Odenwald. Sein Schiedsrichterschein hat er mit 14 gemacht. Pfiff lange auch in der Verbandsliga. Heute gibt er sein Wissen weiter. Mehr als 150 Termine wie den hier in Ustenfeld macht Qualle pro Jahr.
Ich bin jetzt seit knapp 3 Wochen unterwegs, habe seit 3 Wochen mein Zuhause nicht mehr gesehen, aber es macht mir Spaß. Ich bin jeden zweiten Tag auf dem Sportplatz, ich bin jeden zweiten Tag in der Schule, ich mache Schulauftritte zum Thema Mobbing und Respekt. Für mich gibt es nichts Geileres, als Kinder glücklich zu machen.
Und davon kann er mittlerweile gut leben. Um ihn ist ein ganzes Unternehmen entstanden. 12 MitarbeiterInnen kümmern sich um Termine, Workshops, Webseiten, Merchandise. Qualle hofft, dass hier in Ustenfeld dank seines Auftritts 2 bis 3 neue Schiedsrichter entdeckt werden.
Jedes Jahr ertrinken in Deutschland Menschen, und zwar nicht nur in Seen und Flüssen, sondern auch in Freibädern. Oft sind es Kinder, die noch nicht schwimmen können und deren Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Da gab es einige Fälle im vergangenen Jahr. Im Schwimmbad Aquaferrum im niedersächsischen Ort Friseute konnte der Leiter des Betriebes das nicht mehr mit ansehen und hat darum eine Kampagne gestartet und einen Branchenpreis dafür gewonnen. Mehr dazu von Katharin Grimm.
Mama, heute wäre mein 3. Geburtstag.
Ein Kind kann in 20 Sekunden ertrinken. Lautlos. Du hast die Verantwortung. Dieser emotionale Clip mit einem großen weinenden Auge im Hintergrund hat auf dem Instagram-Account des Aquaferum schon mehrere tausend Aufrufe. Er ist Teil der Kampagne Initiative Augenblick, die Betriebsleiter Timo Uckener angestoßen hat. Denn er und seine Mitarbeitenden beobachten immer wieder, dass Eltern im Bad nicht auf ihre Kinder achten.
Wir haben zum Beispiel da vorne so ein Schild, hier gilt die Elternaufsicht, und da steht alles nett drauf, ja, dass man auch kein Handy haben soll und so weiter. Aber es funktioniert halt leider nicht.
Uckener hört immer wieder von seinen Mitarbeitenden, dass sie Kinder aus dem Wasser retten müssen, weil ihre Eltern sie nicht im Blick haben. Deswegen setzte er sich mit der Agentur Morbitzer Media zusammen, deren Inhaber er schon lange kannte. Gemeinsam entwickelten sie Plakate und Social-Media-Clips. Die Flyer mit dem großen weinenden Auge und den Sprüchen wie »Papa, du warst mein Held, bis dein Smartphone wichtiger war als ich« kommen auch bei den Eltern im Schwimmbad gut an. Christine Ortmann hat die kleinen Filme bei Instagram gesehen.
Ich finde die Initiative total gut, weil ich finde, dass es nochmal super darauf aufmerksam macht, dass man im Schwimmbad wirklich im Wasser auf die Kinder achtet und nicht an seinem Handy spielt oder sonst irgendwie beschäftigt ist.
Die Mitarbeitenden können beobachten, dass das Handy jetzt öfter in der Tasche bleibt. Die Reaktionen der Eltern seien durchweg positiv, sagt Betriebsleiter Ukinner. Fast jede Mutter und jeder Vater, die das Schwimmbad besuchen, habe die Kampagne schon gesehen. Schließlich hängen am Zaun vor dem Schwimmbad überlebensgroße Banner und im Eingang liegen Flyer aus.
Die Kinder, die sehen zum Beispiel auch diese Plakate und fragen dann zum Beispiel den Papa oder die Mama, was steht denn da drauf? Ja, und dann muss der Papa oder die Mama das natürlich vorlesen. Und dann gibt es sogar Kinder, die dann natürlich ihren Eltern sagen, so, wenn sie auch nur das Handy in der Hand haben, hier Papa, das darfst du nicht, das sollst du nicht.
Die Kampagne hat mittlerweile den Branchenpreis Aquamax Award gewonnen. Finanziert wurde die Entwicklung der Flyer, Plakate und Clips durch Sponsorengelder. Timo Ukinner und sein Team stellen das Material auch anderen Schwimmbädern zum Download bereit.
Diese Flyer zu drucken, das ist in der Stückzahl von 100, 200 Stück nicht viel. So, dann ein Bauzaunbanner kostet auch nicht so viel Geld. Also das, man muss dann definitiv nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen, weil die Entwicklung ja schon da ist. Man kriegt die Dateien und sowas alles. Also am Ende ist es kostengünstig, ja.
Rund 150 Schwimmbäder haben sich das Kampagnenpaket schon heruntergeladen. Timo Ukinner hofft, dass dadurch in ganz Deutschland Eltern im Schwimmbad besser auf ihre Kinder achten.
Katharin Grimm war das.
Sport.
Mit Nele Hüpper und der Handball-Europameisterschaft der Männer. Die Deutschen gewinnen auch das zweite Hauptrundenspiel und zwar gegen das Top-Team aus Norwegen mit 30-28. Auch dank eines wieder überragenden Andreas Wolf im Kasten. 22 Paraden sprechen eine deutliche Sprache. Mit seiner Abwehrreihe war der Torhüter nicht so zufrieden.
Man hat gesehen, dass die eine oder andere Szene mich nicht begeistert hat. Ja, und eben einfach hier und da ein bisschen fehlende Cleverness vorne wie hinten. Ich denke, dass wir sehr gut dastehen jetzt, aber jetzt kommen die beiden oder zwei der drei besten Mannschaften der Welt und da müssen wir insbesondere im Angriff, glaube ich, eine Schippe drauflegen, weil die Dänen werden solche Fehler nicht ungestraft lassen.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga verlor Union Berlin mit 0-3 gegen Borussia Dortmund. Unions Rani Khedira nimmt trotzdem Positives aus diesem Spiel mit.
Dass wir wieder nie aufgesteckt haben, dass wir 90 Minuten alles probiert haben, gegen einen sehr, sehr guten Gegner eigentlich auch gut mitgehalten haben und von dem her wollen wir es nächste Woche besser machen.
Am Nachmittag gab es in München ein Ergebnis, mit dem nicht viele gerechnet hatten. Die Bayern können doch noch verlieren. Augsburg gewann gegen den bis dato in dieser Saison noch ungeschlagenen Rekordmeister mit 2-1. Kein alltägliches Ergebnis findet auch Augsburgs Trainer Manuel Baum.
Ja, es ist tatsächlich so, man kämpft dann danach mit den Emotionen, weil man irgendwie gar nicht weiß, wohin damit. Man will sich irgendwie freuen und dann sieht man den und der springt einen an und der nächste springt einen an und dann geht man in die Kabine und spricht mit der Mannschaft. Insofern, ich glaube, wir brauchen ein bisschen, um das zu verarbeiten.
Im Abendspiel der zweiten Liga setzte sich Dynamo Dresden beim ersten FC Magdeburg mit 2-1 durch. Alle weiteren Ergebnisse aus der zweiten Liga oder auch den Überblick über die Fußball-Bundesliga finden Sie jederzeit im Internet unter sportschau.de oder auch in der Sportschau-App. Vor der eigenen Haustür in Oberhof haben die deutschen Doppelsitzerinnen Elisa Storch und Pauline Patz beim Rodeln ihren ersten Weltcup-Podestplatz gewonnen. Wie sich die anderen deutschen Rodler so gemacht haben, erzählt Thomas Kunze.
Tobias Wendel und Tobias Arlt sind in diesem olympischen Winter einfach nicht zu stoppen. Das deutsche Doppelsitzer-Duo gewann in Oberhof souverän den dritten Weltcup in Folge. In Lauf 1 gelang sogar ein Bahnrekord. Am Ende standen 1,5 Zehntelsekunden Vorsprung auf die Österreicher Stoi-Kindl zu Buche. Zweitschnellstes deutsches Team waren die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz auf Rang 4. Für Tobi Wendel und Tobi Arlt war es bereits der 60. Weltcupsieg ihrer Karriere. Bei den Frauen setzten sich die favorisierten Österreicherinnen durch. Selina Egel und Lara Michaela waren einmal mehr nicht zu schlagen. Sensationell verlief das Rennen aus deutscher Sicht. Elisa Marie Storch und Pauline Patz landeten bei ihrem Heimrennen überraschend auf dem zweiten Platz. Das Olympia-Duo Diana Eidberger und Magdalena Matschina stürzte im ersten Lauf und kam nur auf Platz 14 ins Ziel.
Vom Wintersport noch zum Tennis, zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das sind ja wie immer die Australian Open. Am 7. Turniertag war es mit 38 Grad Celsius unglaublich warm. So warm, dass der Weltranglistenzweite Jannik Sinner Ganzkörperkrämpfe hatte und fast nicht mehr spielen konnte. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev spielt Sonntag früh gegen den Argentinier Francisco Cerundolo um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Rolle die Hitze dabei spielen könnte, eine Antwort von Ina Kast.
Das wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit kein Faktor sein, denn das Thermometer soll von 38 Grad auf 22 Grad fallen. Das ist für Melbourne nichts Ungewöhnliches. Am Dienstag sollen es dann mehr als 40 Grad werden, also große Schwankungen hier. Und gut für Zverev, dass es bei ihm nicht so heiß wird und er sich im Achtelfinale voll und ganz auf das Match an sich gegen Cerundolo konzentrieren kann. Und das muss er nämlich auch. Der Argentinier hat hier in Melbourne in diesem Jahr noch keinen Satz abgegeben, hat 3 der 5 bisherigen Duelle gegen den Deutschen gewinnen können. Die beiden werden übrigens in der John Cain Arena spielen. Das ist die zweitgrößte Arena hier auf der Tennisanlage. Zverev hat da schon in der 2. und 3. Runde spielen dürfen und er hat gesagt, das sei sein Lieblingsplatz hier in Melbourne. Mit einem Sieg kommt der Deutsche ins Viertelfinale und damit in die 2. Turnierwoche.
Das Australian Open Achtelfinale zwischen dem Hamburger Alexander Zverev und Francisco Cerundolo soll gegen 7 Uhr deutscher Zeit beginnen.
Der Sport in der ARD Infonacht war das mit Nele Hüpper.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Ein US-Grenzschutzbeamter hat in Minneapolis einen US-Bürger erschossen und damit heftige Proteste und scharfe Kritik von Politikern vor Ort ausgelöst. Es ist der 2. Vorfall dieser Art in diesem Monat. Aus Washington, Nina Barth.
Minnesotas Gouverneur und der Bürgermeister von Minneapolis haben an die Bürger appelliert, friedlich zu bleiben. Gouverneur Tim Walz und Bürgermeister Jacob Frey forderten außerdem erneut von US-Präsident Donald Trump, die Grenzschutz- und Einwanderungspolizei abzuziehen. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der getötete Mann bewaffnet. Der Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei habe in Notwehr gehandelt. Aber ob der Getötete, ein 37 Jahre alter Mann, Bewohner von Minneapolis und laut der Polizei von Minneapolis vermutlich ein US-Bürger, tatsächlich die Waffe gezogen hat, ist unklar.
Die Dreiergespräche über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sollen in Kürze fortgesetzt werden. Wie die USA mitteilten, ist das nächste Treffen mit den russischen und den ukrainischen Delegationen für den kommenden Sonntag geplant. Russland hatte ungeachtet der Gespräche seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Nach ukrainischen Angaben sind landesweit rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom und Wärme und das bei eisigen Temperaturen. Die NATO will möglichst bis Ende des kommenden Jahres an ihrer Ostflanke aufrüsten und ein neues Verteidigungskonzept umsetzen. Laut dem deutschen NATO-General Lowin soll dabei die Grenze zu Russland und Belarus nicht mehr primär von Menschen geschützt werden, sondern mit Hilfe von Technik. Ein System aus Aufklärungssensoren und weitgehend automatisierten Waffen solle dabei helfen, einen Angriff russischer Streitkräfte aufzuhalten, sagte Lowin der Welt am Sonntag. In Syrien ist die Waffenruhe zwischen der Übergangsregierung und der kurdischen Miliz SDF wenige Stunden vor ihrem Ablaufen verlängert worden. Sie gilt nach Angaben beider Seiten nun weitere 15 Tage. Zuvor hatten sich syrische Armee und SDF noch gegenseitig eine Eskalation vorgeworfen. Aus Solidarität mit den Kurden in Syrien sind in Deutschland gestern mehr als 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben fand die größte Demonstration in Mannheim statt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Westen etwas Sonne, sonst wolkig, später von Süden her Niederschlag, teils mit Glättegefahr, -2 bis +5 Grad. Am Montag Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Regen, -2 bis +6 Grad. Am Dienstag wechselnd bis dicht bewölkt, anfangs im Nordosten und Osten, später von Südwesten her neue Niederschläge bei -1 bis +6 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und uns liegen zurzeit keine aktuellen Unfall- und Staumeldungen vor. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Im Studio ist weiter Detlef Karg. Guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Aktuell gibt es im Iran zumindest, soweit wir das hier mitbekommen, kaum noch Proteste. Aber das Internet ist teilweise noch abgeschaltet. Der Iran hat erst eine langsame Aufschaltung an diesem Wochenende angekündigt. Nun gehen die Zahlen der Toten des letzten Aufstandes weit auseinander. Die offizielle Darstellung lautet 3.117 Todesopfer. So exakt soll das also sein. Menschenrechtler gehen von über 5.000 Toten aus. Andere Schätzungen liegen noch weitaus höher und es wurden eine ungefähre Zahl von 26.000 Iranern festgenommen. Der Iran nach den Protesten, darum geht es jetzt im Weltspiegel-Podcast, heute mit Nathalie Amiri.
Menschenrechtsorganisationen sprechen von Massakern, von Massenmord und auch die Vereinten Nationen sehen Hinweise auf mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bevölkerung im Iran ist fassungslos, schockiert. Sie wussten schon immer, dass das Regime brutal ist, aber dieses Ausmaß an Brutalität, das gab es noch nie. Tausende wurden innerhalb von 48 Stunden auf der Straße erschossen. Es gibt Schätzungen von über 18.000 Toten. Eltern suchen nach dem Leichnam ihrer Kinder. Wenn sie sie finden, dann teilweise neben Hunderten von toten jungen Körpern, die oft mit einem direkten Kopfschuss getötet wurden. Wofür das alles? Weil sie protestierten gegen ein Regime, das ihnen seit 47 Jahren weder Freiheit noch wirtschaftliche Stabilität gibt. Viele hofften auf die Unterstützung von Donald Trump. Der US-Präsident versprach zwischenzeitlich Hilfe, sprach offen über einen Machtwechsel und beschreibt Khamenei als kranken Mann, der aufhören solle, Menschen zu töten. Ein bislang unbestätigter Militärschlag der USA gegen den Iran soll kurz vor der Ausführung abgeblasen worden sein. Und der iranische Präsident Massoud Pezeshkian droht mit Krieg, sollte es einen Angriff auf Khamenei geben. In dieser Weltspiegel-Podcast-Folge wollen wir die Lage im Iran sortieren und einordnen, gemeinsam mit einem Augenzeugen, der während der Proteste im Iran war und uns aus erster Hand berichten kann, was er erlebt hat. Und ich spreche mit unserer ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Mein erster Gesprächspartner war gerade im Iran. Er kam vor einer Woche zurück nach Deutschland, wo er lebt. Im Iran hatte er geschäftlich zu tun und wird auch wieder in den Iran reisen. Deshalb werden wir seinen echten Namen nicht nennen und auch seine Stimme aus Sicherheitsgründen verfremden. Ich duze mich mit ihm, weil ich ihn kenne. Was hast du dann gesehen, als die Proteste eskalierten? Was hast du erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, am Anfang hielt ich das einfach für, ja, nicht so problematisch, bin auf die Straße gegangen, auch mit den Freunden zusammen, wollten uns einfach gucken, was auf der Straße los ist. Speziell nachdem der Sohn von Shadi Reza Pahlavi einen Aufruf gegeben hatte, dass die Leute auf die Straße kommen sollen. Ich war sehr daran interessiert zu sehen, kommen die Leute auch wirklich, folgen sie ihm oder nicht. Und deswegen sind wir einfach aus Jux und Dollerei einfach auf die Straße gegangen, um zu gucken, was da los ist. Und da habe ich dann aber Sachen gesehen, die ich mir selber wirklich erspart hätte.
Was hast du konkret gesehen? Wo warst du in Teheran unterwegs?
Was ich gesehen habe, kann ich im Grunde in drei Sätzen kurz beschreiben. Nummer eins, ich habe eine Menge von Menschen gesehen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf einmal gesehen gehabt. Also ich hielt es wirklich für Millionen. Die zweite Sache war, es waren von allen, sagen wir mal, Teilen der Gesellschaft, da waren alle da. Es waren jung und alt und reich und arm. Also du konntest jetzt nicht irgendwie definieren, das sind Proteste von diesen und jenen. Das war nicht der Fall. Es waren fast alle da. Es waren Mütter mit Kindern da. Selbst mit Kinderwagen waren die Leute unterwegs. Das zeigt, dass die auch nicht erwartet haben, dass das Ganze irgendwie blutig endet. Und das Dritte, was ich gesehen habe, war am Anfang Unzufriedenheit, später Frust und am Ende wirklich Hass, purer Hass.
Was hast du gesehen, wie das Regime mit diesem Hass umgegangen ist?
Das Regime hatte immer nur eine Lösung für alles und das waren Schüsse und zwar mit scharfer Munition. Ich muss sagen, die Leute haben es nicht erwartet. Die Leute waren selber baff. Die waren wirklich in einer Art Trance. Die haben nicht erwartet, dass ungleich der letzten Male, wo, ich sage mal, mit Plastikmunition oder mit Paintball und so weiter geschossen war, dass es diesmal wirklich scharfe Munition eingesetzt wird. Und als die Leute hinfielen und gestorben sind, erst dann haben die Leute langsam realisiert, wow, das wird jetzt gefährlich.
Wie sind diese Spezialkräfte, die dann eingesetzt worden sind vom Regime, die Basij-Milizen, diese Sete-Shurish-Kräfte, also diese Niederschlagungskräfte, wie sind die vorgegangen? Wo standen die? Wo waren die? Wie sah es auf der Straße aus?
Also im Grunde war es immer so, dass die Leute auf der Hauptstraße entlang gelaufen sind. Aber dann kamen, wie du sagst, die Basijis und Sepahis, und die kamen meistens auf Motorrädern beziehungsweise auf Autos, also Transporter meistens, kamen sie halt dazu von Front beziehungsweise Seitenstraßen und haben versucht, die Leute einzukesseln. An manchen Stellen, ich war an zwei Stellen, einmal in Punak und einmal in einem Gebiet, das heißt Marsdaran. Da war die Anzahl der Leute so groß, dass sie nicht von der Seite haben dazustoßen können, sondern die kamen nur von Front. Und dann haben sich wirklich tatsächlich Fronten gebildet. Ich habe es von der Ferne beobachtet, ca. 100, 150 Meter weg. Aber das war fast wie in einem Film Les Miserables, also wo die Soldaten auf die Leute schießen, die fallen runter und die nächste Reihe rückt vor. Das war für mich sowas von surreal. Ich habe in dem Moment gedacht, wissen die Leute nicht, dass die getötet werden gerade, dass sie angeschossen werden mit scharfer Munition. Interessant ist, es gab ja viele junge Leute, die in den Seitenstraßen gelaufen sind und versucht haben zu fliehen. Und dann haben die Sepahis und die Basijis, haben sie die verfolgt, in den Seitenstraßen rein verfolgt und immer noch auf die geschossen. Also das war wirklich eine Jagd, kann man sagen.
Ich war selber dabei bei den Protesten als Berichterstattung 2009 und die Menschen sagen mir, 2009 war Kindergarten im Vergleich zu dem, was gerade passiert ist. Ich weiß aber, wie mir damals das Herz so laut geschlagen hat, dass ich dachte, es platzt. Ich dachte, es kommt mir aus dem Mund herausgesprungen. Wie hast du dich gefühlt? Hattest du einen Moment, wo du dachtest, boah, das wird so gefährlich, ich hau ab?
Ja, das war's und tatsächlich bin ich auch abgehauen. Also ich halte mich selber für keinen Helden da, was das betrifft. Tatsächlich war ich auf der Straße, weil ich das ja auch nicht für voll genommen hatte. Ich dachte, ja, so schlimm ist es nicht. Ich meine, da sind so viele Leute, was können die schon machen? Als ich dann gesehen habe, wie scharf geschossen wird und dass wirklich auch die Leute hinfallen und bluten und so weiter, dann war ich wirklich erschrocken. Wie du weißt, ich bin auch ein Doppelstaatsbürger, das heißt, ich habe einen deutschen Pass auch. Und wir sind immer ein Ziel für die lokale Polizei, meistens um uns Geld zu erpressen. Aber ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt mal quasi in den Fängen gehe, dann komme ich in Teufelsküche. Und deswegen bin ich auch relativ schnell, also mit einem Freund von mir, sind wir relativ schnell wieder zum Auto gelaufen und dann haben wir im Grunde diese Gegend verlassen.
Du hast über einen Freund zu einem höheren Offizier in der Revolutionsgarden Kontakt. Wie ist die Stimmung innerhalb der Revolutionsgarden? Was sagt er? Das ist ja ein ganz seltener Einblick, den man bekommt. Ist es ein monolithischer Block, der geeint ist und fest an der Revolution festhält?
Das stimmt, was du sagst. Ich kenne jemanden, dem ich auch vertraue. Ich habe da zweierlei rausgehört. Einmal, ich sehe, dass sie von innen zersplittert sind. Dass jetzt viel Zweifel da ist, dass sie eigentlich auch nicht wissen, woran sie glauben sollen. Meistens sind sie auf das Geld angewiesen, was denen gezahlt wird. Deswegen bleiben sie auch dabei. Die müssen ja ihre Lebensunterhalt bezahlen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine klare Gehirnwäsche bemerkt. Die fürchten sich selbst intern quasi vom Regime. Das heißt, die denken, oh, die sind so brutal, die kriegen das schon wieder hin, die biegen es da wieder zurecht.
Also Sie sind überzeugt von der Brutalität des Regimes und dass Sie nicht fallen werden?
Absolut, genau. Also die denken, die sitzen so fest im Sattel, dass das kann nicht so schnell passieren. Und auf der anderen Seite zweifeln sie aber an allem und wünschen sich eigentlich, dass das irgendwie vorbei ist, dass dieser Albtraum vorbei ist.
Was hörst du von Freunden und Familie? Wie ist die aktuelle Lage im Iran? Die Proteste wurden ja jetzt brutal und mit maximaler Gewalt niedergeschlagen. Ist das aus deiner Sicht das Ende der Proteste oder nur eine Pause, quasi die Ruhe vor dem nächsten Sturm?
Ich glaube nicht, dass das vorbei ist, auf keinen Fall. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Pause ist. Ich glaube, dass es einfach ein gezielter Rückzug gewesen ist von den Leuten, weil sie irgendwo im Leben fürchten. Die werden aber wiederkommen. Und zwar, sobald das erste Zeichen für eine Intervention von außen da ist. Die Leute warten nur darauf, dass die Brutalität des Regimes und deren Werkzeuge, was Waffen, Munition, Fahrzeuge, Motorräder und so weiter ist, dass die von außen durch Hilfe von USA oder Israel oder was auch immer zerstört werden, sodass deren Kraft abnimmt und dann kommen die Leute wieder auf die Straße und dann werden es ein für alle Mal zu Ende bringen. Das ist mein Eindruck.
Und ganz persönlich, was wünschst du dir von den USA und der internationalen Gemeinschaft? Druck, Zurückhaltung oder was ist es konkret, was wirklich effektiv helfen würde?
Ich wünsche mir tatsächlich viel Druck und tatsächlich ein militärisches Angreifen, aber nicht auf die Infrastruktur des Landes, sondern direkt auf die Streitkräfte und deren Schwächung als Ziel, damit die Leute endlich ihr eigenes Ding durchziehen können.
Ich danke dir sehr für deine Einschätzungen und dass du diese mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
So, und jetzt spreche ich mit unserer Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul. Sie berichtet immer wieder aus dem Iran, hat aber im Moment kein gültiges Visum für das Land. Hallo Katharina.
Hallo Nathalie.
Katharina, was weißt du über die aktuelle Lage im Iran? Wie geht es den Menschen? Was ist mit den Menschen, die zu Tausenden festgenommen wurden? Gab es bereits Todesurteile? Was ist mit den Menschen, die ihre Liebsten jetzt beerdigen wollen? Gib uns doch mal einen Überblick über die Lage im Iran.
Also ich glaube, dass es ein Begriff ganz gut beschreibt. Es herrscht eine sehr große Schwere im Land. Ich kriege immer wieder Nachrichten oder teilweise auch Beschreibungen weitergeleitet von verschiedenen Quellen, die sagen, die Menschen seien sehr mitgenommen, depressiv, erschöpft, verarbeiten gerade, was sie da zum Teil erlebt haben. Manche haben es auch nur gehört. Es ist ja ein großes Trauma, würde ich sagen, für viele, dass da jetzt aufgearbeitet werden muss. Viele haben erlebt, wie Menschen erschossen wurden, haben gesehen, wie Einsatzkräfte gegen Protestierende vorgegangen sind. Angehörige, die ihre Liebsten aus Leichenhallen holen mussten, sie erstmal suchen mussten vor Ort, die rumtelefoniert haben, weil ihre Angehörigen über Tage vermisst waren oder es zum Teil auch noch sind. Und gleichzeitig muss natürlich irgendwie auch das Leben weitergehen. Ne? Wir reden ja hier von Menschen, die Kinder haben. Für die müssen sie weiterleben, müssen funktionieren. Der Alltag läuft also auch irgendwie parallel. Aber die Beschreibung, die ich oft bekomme, ist, es ist wie so ein Paralleluniversum. Man fühlt eigentlich, dass man in einer Welt lebt, die gar nicht der Realität entspricht. Man funktioniert dann tagsüber, geht vielleicht auch auf die Arbeit, wobei ich auch von vielen höre, sie gehen gar nicht mehr auf die Arbeit, weil auch die Arbeitsstrukturen zum Teil ja gar nicht funktionieren ohne Internet. Also es muss eine ganz komische Situation momentan dort sein.
Katharina, ich höre, dass seit Tagen auch Menschen von zu Hause abgeholt werden, also Anwälte, AktivistInnen, Menschen, die bei früheren Protesten schon einmal verhaftet wurden. Was hörst du darüber?
Also sehr schnell, als wir das erste Mal wieder Kontakt hatten zu Quellen im Land, haben wir gehört, dass in verschiedenen Stadtteilen von Teheran beispielsweise Milizen von Tür zu Tür gehen, klopfen und gezielt, das waren die ersten Tage, auch junge Leute festgenommen haben, denen man vorwirft, dass sie an den Protesten teilgenommen haben oder auch teilnehmen könnten, sie mitorganisiert haben. Und jetzt in den letzten Tagen hat sich verstärkt gezeigt, dass es dann gegen beispielsweise Menschenrechtsverteidiger auch ging. Shima Rocher, das ist eine bekannte Menschenrechtsanwältin, die auch immer wieder viele Frauen vor Gericht vertreten hat, ist festgenommen worden. Wir wissen nicht, wie es ihr derzeit geht und wo sie ist. Und der Anwalt hat beschrieben, dass er keinen Zugang zu ihrem Fall hat. Und das ist etwas, was wir jetzt oft sehen. Anwälte haben keinen Zugang zu den Festgenommenen. Die sind dann auf sich alleingestellt. Und es ist eine richtige Welle da losgetreten worden. Öffentlich ist vieles ja unklar und auch nicht bekannt. Das liegt natürlich auch daran, dass ja weiterhin das Internet abgestellt wurde und man kriegt dann immer nur stückweise Informationen. Auch viele Informationen kommen ja erst über die Staatsmedien raus. Man hat dann also auch Probleme, da zweite, dritte Quellen für zu finden. Es gab die Nachricht, dass gegen 60 Kaffeebetreiber auch vorgegangen wird, die die Proteste in irgendeiner Form unterstützt haben sollen. Was genau das heißt, ob sie einen Aufruf geteilt haben auf Instagram oder ob sie ihre Türen geöffnet haben für Leute, die protestiert haben, das wissen wir nicht. Aber diese Festnahmewelle, da lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, ist eben nicht überraschend. Das hatte man bei den vergangenen Protesten ja auch immer wieder erlebt.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat im Fernsehen, also im Staatsfernsehen, vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen auch einzuordnen. Was ist der Grund dafür? Also geht man wirklich auf die Sorgen der Menschen ein? Oder ist es der Grund, dass man Angst hat vor den USA, vor einem Angriff, vor der Wut von Trump und einem Angriff von den USA?
Also ich würde sagen, die Strategie dahinter ist, dass man ja in der Öffentlichkeit von Beginn an der Proteste versucht hat, diese Protestbewegung in zwei Lager aufzuteilen durch die Propaganda. Dass man eben sagt, es gibt Protestierende, die haben alles Recht, auch ihren Unmut kundzutun, aber ein Großteil der Menschen sind eben Unruhestifter, Randalierer, Terroristen und so weiter. Das ist ja die Propaganda. Aber das ist eine theoretische Propaganda. In der Praxis wurde, das bestätigen uns zig Augen, Zeugen, nie einen Unterschied gemacht zwischen guter Protestierender und schlechter Protestierender. Es wurde quasi alle, die auf der Straße waren, in die zweite Kategorie geworfen. Und deswegen funktioniert diese Rhetorik natürlich auch nur bedingt. Also sie dient eigentlich der eigenen Propaganda, der eigenen Logik irgendwie, weiter an Kausalität zuzuschreiben. Aber sie ist eigentlich in der Realität quasi gar nichts, was man auf der Straße sehen kann. Und deswegen dient sie natürlich auch hauptsächlich der Kommunikation oder der Propaganda fürs Ausland, wie du richtig sagst, dass man quasi sagt, ja, wir haben ja eine Basis, denen wir zuhören, die wir ernst nehmen, aber eben nicht diesem Teil, der vom Ausland gesteuert ist und der von Terroristen sozusagen auf die Straßen gebracht wurde. Diese Propaganda hören wir seit Ausbruch der Proteste und die wird jetzt auch weiter fortgeführt.
Wie stark ist das Regime noch?
Schwere Frage. Ich würde sagen, kommt auf den Kontext an, wem gegenüber sozusagen, der Bevölkerung gegenüber, wenn wir über das Gewaltmonopol sprechen, sehr stark, wenn wir über eine Ideologie sprechen, sehr schwach. Das heißt, man kann ja davon ausgehen, dass eine große Mehrheit im Land diese Ideologie schon sehr lange nicht mehr unterstützt. Wir hören es an den Parolen seit Ausbruch dieser Proteste, aber auch schon bei den letzten Protesten, wo Menschen offen ja den Sturz der Islamischen Republik fordern. Ein Satz, auf den die Todesstrafe drohen kann, den man also einfach nicht so leichtfertig, wenn man rausgeht, skandiert. Aber wenn wir jetzt nur vom Gewaltmonopol sprechen, das sehen wir ja an den ganzen Bildern. Da sind Milizen auf den Straßen, da sind Revolutionsgardisten auf den Straßen, Polizei, verschiedene Einsatzkräfte, die teilweise mit scharfer Munition willkürlich in die Menge feuern. Dann würde ich sagen, der Bevölkerung gegenüber stark. Dann kommt der Kontext noch dazu, dem Ausland gegenüber. In den letzten Jahren hat die Islamische Republik Iran kontinuierlich an Verbündeten verloren im Ausland. Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, Machthaber Assad ist 2024 im Dezember gestürzt worden. Das heißt, geopolitisch ist man geschwächt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt auch im Ganzen, dieses Regime hält sich ja auch wirtschaftlich weiterhin am Leben. Beispielsweise, weil es seine Ölexporte fortführen kann. Der Iran ist ja sehr stark sanktioniert, was Öl angeht. Maßgeblich durch die Amerikaner. Und Länder wie China beispielsweise halten sich daran aber nicht. Das heißt, 90% der iranischen Ölexporte gehen weiterhin an Länder wie China, die damit auch ein Regime aus eigenen Interessen, das sind auch geopolitische Interessen in der Region, am Leben halten. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Aber in der Gesamtsumme, wenn man jetzt einen Vergleich anstrebt von vielleicht vor 5 Jahren und jetzt, ist das Regime deutlich geschwächt.
Trump spricht ja offen über einen möglichen Machtwechsel im Iran. Stärkt solche Rhetorik die Protestbewegung oder hilft sie am Ende dem Regime, sich nach innen zu stabilisieren oder auch einen Grund für die Unterdrückung zu haben?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es diesen Grund gar nicht braucht, weil nicht erst seit Aussagen von Donald Trump gibt es diese Rhetorik ja und das Vorgehen. Das beobachtet man ja seit sehr vielen Jahren, dass Proteste, und das ist ja nicht nur im Iran so, das ist ja in anderen autoritären Ländern genauso, dass man sagt, das ist vom Ausland initiiert, das sind die Feinde, die uns stürzen wollen, die Menschen aufwiegeln und so weiter. Also das ist nichts Neues. Deswegen würde ich sagen, das hilft der Islamischen Republik nicht wirklich, zumal ja auch die Menschen im Land selbst den Glauben an sowas völlig verloren haben. Also keiner, der nicht zur Anhängerschaft oder zu denen gehört, die vom Regime profitieren, glaubt ja wirklich, dass das irgendwas ist, was vom Ausland initiiert wurde, sondern die Menschen wissen ja, warum sie auf die Straße gehen, eben weil sie frustriert, wütend, desillusioniert sind mit diesem Regime und ja, viele auch fertig damit.
Katharina, Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat im Staatsfernsehen vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. Ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen einzuordnen. Ist der Grund dafür mehr die Angst vor den USA?
Also ich halte den Militärschlag zumindest nicht für ausgeschlossen, weil die Drohung ist ja mehrmals ausgesprochen worden. Und wir hatten ja auch ein militärisches Eingreifen der Amerikaner schon im vergangenen Jahr gesehen, im Juni, im Zuge dieses 12-Tage-Kriegs mit Israel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Ob es dann dazu kommt, das wissen wir nicht. Und was diese Gegenmaßnahmen angeht, ja, wenn man überlegt, dass es dann am Ende vielleicht ein Überlebenskampf wird, muss man davon ausgehen, dass alles noch in die Waagschale geworfen wird, was da vorhanden ist, ob das ballistische Raketen sind, ob das Langstreckenraketen sind. Und das trifft dann natürlich verschiedene Militärbasen der Amerikaner in der Region. Aber es trifft dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch den Staat Israel. Und wir sind ja auch da immer wieder in Austausch mit unseren Kollegen in Israel und monitoren das sehr. Wie bereiten sich die Israelis vor? Ist Iron Dome aufgebaut oder wo ist er aufgebaut? Was sagt das Heimatschutzkommando und so weiter? Das haben wir auch immer alles mit auf dem Schirm, weil das natürlich auch Indikatoren dafür sein können, ob ein Angriff bevorsteht. Auch im der Region allgemein sind viele Staaten angespannt und nervös. Viele, gerade aus den arabischen Staaten, aber auch der Türkei, haben kein Interesse, dass es da zu einem Militärschlag, militärischen Eingreifen kommt. Warum? Weil viele natürlich im eigenen Land autoritär herrschen und Angst haben, dass das Ganze dann um sich greift, ne? Und hier in der Türkei ist es so, dass die Türkei von einem schwachen Iran mehr profitiert, als dann ja die große Unbekannte sozusagen als Nachbar zu haben. Und deswegen ist eine Grundanspannung hier in der Region schon zu verspüren. Aber ob es dann am Ende dazu kommt, ja, wir wissen es alle nicht.
Sollte es einen Regime-Change geben, wie könnte dieser aussehen? Welche Szenarien gibt es?
Ja, super schwierig, ne? Also es gibt verschiedene Szenarien von innen heraus beispielsweise. Das würde bedeuten, dass die Protestbewegung erfolgreich ist und sozusagen von innen heraus einen Wandel herbeiführt, wie 1979 beispielsweise. Das bräuchte aber aus meiner Sicht, dass sich in diesem Apparat, im Sicherheitsapparat, im Geheimdienstapparat quasi große Teile vom Regime lösen und zur Bevölkerung, zur Protestbewegung übertreten. Und das sehen wir momentan nicht. Das zweite Szenario wäre eben, dass es ein Eingreifen von außen gibt durch die Amerikaner. Dann eben noch die große Frage, was würde dann passieren? Würden die Amerikaner einfach nur einen Militärschlag ausführen, der sich gezielt gegen Führungspersönlichkeiten richtet? Und das war's dann? Oder was für eine Art von Einsatz wäre das? Und die dritte Möglichkeit wäre dann eben, ich habe es vorhin beschrieben, dass dann eben kontinuierlich jetzt zu den Protesten im Land auch ein Druck aus dem Ausland spürbar wird, dass verschiedene Regierungen ihre Sanktionen verschärfen, dass aber auch Länder, und das ist eben das, was wir gerade auch nicht sehen, wie China oder Russland, ihre Unterstützung für den Iran aufgeben.
Das war der Weltspiegel-Podcast mit Natalie Amirin, Iran am Scheideweg. Weitere Folgen hören Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Und da kommen wir wie immer am Wochenende zu unseren Mediathekentipps. Heute geht es um eine englische Coming-of-Age-Serie über gute Freunde in den Mitzwanzigern. Zunächst aber empfiehlt unsere Autorin Anja Rosenow-Sottow einen emotional intensiven französischen Spielfilm.
Restorative Justice ist ein Ansatz in der Justiz, der, abgesehen von üblichen Strafen, mit Hilfe einer Mediation Täter und Opfer von Verbrechen zusammenbringt, mit dem Ziel, eine Art Heilung oder Wiedergutmachung zu erlangen. Dieser Ansatz ist Thema des französischen Dramas All eure Gesichter. Fanny und Michelle sind Mediatoren für Restorative Justice. Sie begleiten einen schmerzhaften Prozess des Austausches.
Ich bin Nawel. Ich bin 39 und wurde in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, überfallen. Ich sag's euch gleich, ich erwarte nichts von euch. Ich will nur, dass ihr wisst, was mit den Opfern passiert, wenn ihr solche Dinge tut. Ich möchte, dass ihr versteht, was ihr damit im Leben der Leute anrichtet. Dass ihr Leben zerstört. Für etwas Geld, für ein bisschen Spaß, für was weiß ich.
Die Erwartungen an diesen Austausch sind vielschichtig. Aber im Laufe der Zeit kommen sich Täter und Opfer tatsächlich näher. Die Fragen werden konkreter.
Wenn man in Geschäfte einbricht, dann will man, dass keiner da ist. Aber in Wohnhäusern soll jemand zu Hause sein.
Ihr wollt, dass Leute da sind? Ihr wollt sie mitten in der Nacht wecken? Sie fesseln? Ihr Haus verwüsten?
Nein, aber wir brauchen die Pins und so weiter. In dem Moment, wo man das Haus betritt, wenn man vor der Tür oder dem Fenster steht, kurz bevor man einsteigt, hat man, schätze ich, vielleicht sogar mehr Angst als die Opfer.
All eure Gesichter. Der beeindruckende französische Spielfilm ist für einen Monat in der ARD-Mediathek zu sehen.
You've tested positive for Chlamydia.
Chlamydien, ausgerechnet. Diese Diagnose hat Dylan noch gefehlt. Nun muss er Farbe bekennen und alle Ex-Partnerinnen darüber informieren. Und das sind einige, die der liebenswerte Mitzwanziger da auf seiner Liebesliste stehen hat. Denn immer scheint er sich in die Falsche verliebt zu haben.
You know, other people are good at darts or, you know, speaking French. My talent is starting relationships with women who don't enjoy my company.
In all dem Liebeswirrwarr stehen Dylan seine Mitbewohner aus der WG, Evie und Luke, zur Seite. Nicht immer sonderlich zielführend, denn Luke flirtet selbst, was das Zeug hält, und scheut feste Beziehungen. Und mit Evie hatte Dylan gleich nach der WG-Gründung eine kurze Affäre. Aber diese Chlamydien-Liebesliste abzuarbeiten hilft ihm, über sich selbst Klarheit zu bekommen. Die britische Serie Lovesick ist eine humorvolle Coming-of-Age-Serie, die in 3 Staffeln von der Suche nach der wahren Liebe erzählt. Sie ist bis Anfang September in der Arte-Mediathek in Originalversion mit Untertiteln zu sehen.
Und das war unsere Autorin Anja Rosenow-Sottorf mit ihren Mediathekentipps für diesmal.
Es ist 5 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Nach den neuen tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE haben der Bürgermeister und der Gouverneur von Minnesota an die Bevölkerung appelliert, friedlich zu bleiben. Beide forderten US-Präsident Trump auf, die Beamten abzuziehen. Nina Barth, WDR Washington.
Die tödlichen Schüsse sind am Samstagmorgen Ortszeit in Minneapolis gefallen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der getötete Mann bewaffnet. Der Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei habe in Notwehr gehandelt. Aber ob der Getötete tatsächlich die Waffe gezogen hat, ist unklar. Erst Anfang des Monats hatte ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE eine 37-Jährige in ihrem Auto erschossen. Seitdem haben die Proteste noch einmal zugenommen.
Die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges sollen in einer Woche in Abu Dhabi weitergehen. Ein US-Vertreter sprach von einem guten Zeichen. Der ukrainische Präsident Zelensky nannte das Treffen konstruktiv. Überschattet wurde es von neuen russischen Angriffen auf die Ukraine. In Düsseldorf haben etwa 18.000 Teilnehmer mehr Hilfe für die Menschen im Iran gefordert. Sie verlangten ein Ende der Unterdrückung durch das iranische Regime. Auch in Köln gab es eine Großdemo. Hier ging es um die Lage der Kurden im Konflikt mit der syrischen Armee. Nach Angaben der Polizei kamen rund 10.000 Menschen. Die deutschen Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Halbfinalkurs. Das Team gewann im dänischen Herning gegen Norwegen mit 30-28. Für den Einzug ins Halbfinale fehlt noch ein Sieg. Die nächsten Gegner sind Dänemark und Frankreich.
WDR aktuell aus der Region.
Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Frank Werner, WDR aktuell.
Das Frachtschiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Feuerwehr versuchte das zu verhindern mit Pumpen und mehreren Feuerlöschbooten aus Köln und Bonn. Auch ein Baggerschiff war im Einsatz. Es sollte den Sand, mit dem der Frachter beladen war, ausladen. Am späten Abend hatten die Einsatzkräfte das Schiff dann so weit stabilisiert, dass es erstmal dort bleiben konnte, ohne andere Schiffe auf dem Rhein zu gefährden. Es soll im Tagesverlauf in den Hafen von Köln-Mülheim geschleppt werden. Warum sich der Frachter den Kiel aufgerissen hat, ist noch unklar.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, zum Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Steinfurt bis plus 1 Grad, in Soest bis plus 2 und in Hagen bis plus 3 Grad. Am Montag Schneefall, minus 2 bis plus 2 Grad. Am Dienstag erst wolkig, später Regen bis 5 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und schließlich die B42 Koblenz-Bonn, der Tunnel Oberdollendorf, ist wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Sichtlich erschüttert ist.
Da war jetzt ein falscher Take auf dem Regler, aber das macht nichts. Jetzt geht's hier weiter in der ARD-Infonacht. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Da muss ich einmal noch kurz hier im Programm weiterspringen. Weiß nicht, warum das versprungen war, aber manchmal hat man natürlich auch technische Probleme hier im Studio. Die ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg. Jetzt geht's hier weiter. Es ist wieder in Minneapolis passiert. Wieder ist die Metropole im Bundesstaat Minnesota Schauplatz einer tödlichen Eskalation geworden. Wie schon vor 2 Wochen. Die US-Amerikanerin Renee Good im Rahmen von Protesten gegen einen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE getötet wurde, wurde nun ein Mann erschossen. Die Videos dieser Schüsse gehen aktuell durch das Internet. Unsere Korrespondentin Nina Barth berichtet das, was wir wissen.
Sichtlich erschüttert ist Minnesotas Gouverneur Tim Walz vor die Presse getreten. Walz wandte sich direkt an den US-Präsidenten.
Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence.
Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Es müsse jetzt genug sein.
This needs to be the event that says enough.
Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, fragte, wie viele Bürger, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder verletzt werden, damit diese Operation beendet wird?
How many more residents? How many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end?
Die tödlichen Schüsse sind am Samstagmorgen in Minneapolis gefallen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der 37 Jahre alte Mann bewaffnet. Der Bundesbeamte habe in Notwehr gehandelt. Ob der Getötete die Waffe tatsächlich gezogen hat, ist unklar. Gregory Bovino, ein hochrangiger Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde, erklärte, es sehe nach einer Situation aus, in der jemand maximalen Schaden und ein Massaker gegen Sicherheitskräfte habe anrichten wollen.
This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement.
Und Heimatschutzministerin Kristi Noem sagte, die Person, die mit Waffen und Munition versucht habe, eine Strafverfolgungsmaßnahme der Bundespolizei zu verhindern, habe einen Akt inländischen Terrorismus begangen.
This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism.
US-Präsident Donald Trump äußerte sich auf Truth Social. Er attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an, so Trump. Dagegen appellierten sowohl Walz als auch Frey an die Bürger, friedlich zu bleiben. Die Bewohner Minnesotas setzten sich für die Rechtsstaatlichkeit ein, erklärte Walz. Sie protestierten lautstark und entschlossen, aber friedlich. Und Walz appellierte an die Bürger, das muss auch so bleiben, Minnesota.
They're protesting loudly and urgently, but peacefully. It must stay that way, Minnesota.
Erst Anfang des Monats hatte ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE eine 37-Jährige in ihrem Auto in Minneapolis erschossen. Seitdem haben die Proteste zugenommen. Am Freitag haben Tausende in Minneapolis gegen die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzpolizei protestiert. Nun ist die Befürchtung, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Die NBA, die nordamerikanische Basketballliga, hat aus Sicherheitsgründen ein Spiel, das gestern in Minneapolis hätte stattfinden sollen, auf heute verschoben. Präsident Trump hat in der Vergangenheit mehrfach gesagt, er könne auch den Insurrection Act anwenden. Das Aufstandsgesetz von 1807 ermächtigt den Präsidenten, das Militär im Inland einzusetzen, etwa um einen Aufstand zu unterdrücken.
Nina Barth informierte.
Die ARD-Infonacht.
Um jetzt 5.08 Uhr, 8 nach 5, nochmal einen guten Morgen. Nach dem Abstimmungsergebnis zum Freihandelsabkommen Mercosur im EU-Parlament in der vergangenen Woche stehen in Deutschland die Grünen wegen ihres Abstimmungsverhaltens in der Kritik. Denn die Entscheidung fiel sehr knapp aus mit 334 zu 324. 8 davon kamen von den Grünen, die unter anderem mit AfD-Parlamentariern gemeinsam votierten. So viel also zum Thema Brandmauer, sagen hierzulande jetzt viele. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass aus den Reihen der EVP, also der Konservativen und der Sozialisten, auch sehr viele Nein-Stimmen kamen, etwa aus Staaten wie Frankreich oder Polen, die ja gegen das Abkommen sind. Darum waren dann die Grünen und die AfD das Zünglein an der Waage. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet nun Ruth Kirchner über die anschließende Debatte in Deutschland.
Auch 3 Tage nach der Abstimmung im Europaparlament über das Mercosur-Abkommen hält die Kritik an den Grünen an. Außenminister Johann Wadephul von der CDU spricht von einem sehr großen politischen Fehler.
Aus einer großen Fehlentscheidung geostrategisch des EU-Parlaments,
sagt Wadephul im Deutschlandfunk. Die Grünen hatten am Mittwoch in Straßburg zusammen mit Abgeordneten von Rechtsaußenparteien für eine gerichtliche Überprüfung des Vertrags mit 4 Staaten Südamerikas gestimmt. Mit dem Abkommen soll die größte Freihandelszone der Welt geschaffen werden. Das Votum dürfte das Inkrafttreten des Vertrages jetzt deutlich verzögern, mit Auswirkungen auch auf die Beziehungen zu anderen Ländern, betont der Außenminister.
Andere Länder, wie das bevölkerungsreichste Land der Welt, Indien, schauen sehr darauf, ob wir in der Lage sind, derartige Abkommen zu verhandeln und politisch dann auch durch alle Institutionen durchzutragen.
Gerade angesichts der Spannungen im Verhältnis zu den USA